Also du hast die zwei Trachten, die Bars, vorne
Rechts und links
die
sozusagen.
Verbindung und hinten die Verbindung, also die Fork und dann hinten die Candle. Im Prinzip die vier Teile und dann halt das Horn noch drauf. Entweder je nachdem, ob das, das kann ein Metallhorn sein oder ein Holzhorn, je nachdem, wie groß das ist. Umso
Ja.
größer das Horn ist, umso mehr ist das Holz, umso kleiner und schmäler, umso mehr ist das Metall, weil sonst wird es nicht halten.
Ah, okay.
Der wird dann traditionell eben zusammengeleimt und verschraubt und dann eigentlich mit Rohhaut überzogen. Das gibt dann die Stabilität.
Ja. Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel. Direkt aus der Praxis für deine Praxis. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Schön, dass du da bist. Heute spreche ich mit Sattlermeisterin Katja Kipperer. Sie hat 2017 ihre Werkstatt und ihre Sattlerei eröffnet als jüngste Sattlermeisterin in Österreich. Und sie ist spezialisiert auf Westernsättel. Westernsättel gehören im Freizeitbereich ja mittlerweile zum Alltag und somit wird auch der ein oder andere Saddlefitter, aber vielleicht auch Pferdeprofi, der sich eher auf Englischsättel spezialisiert hat oder da seinen Fokus drauf hat, auch immer wieder mit Westernsätteln in Berührung kommen. Und deswegen dachte ich, nehme ich das mal zum Anlass und möchte heute die Folge dazu nutzen, mit der Western-Sattel-Expertin sozusagen hier eine Orientierung zu schaffen. Begriffe im Western-Sattelbereich einzuordnen, die Analyse am Western-Sattel sicherer zu machen und zeigen, wo der Western-Sattel vielleicht etwas anders ist im Vergleich zum Englischsattel. Katja, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, magst du dich mal kurz vorstellen? Erzählen vielleicht, wie dein Weg in die Sattlerei aussah und warum du dich gerade auch mit Westernsättel so intensiv beschäftigst.
Ja, also hallo, ich bin nochmal Katja Kipperer, Sattlermeisterin Österreich. Das hast du ja eh schon alles gesagt. Ich fertige Produkte rund um den tragfähigen Pferdekörper. Dafür verbinde ich mein ganzes Fachwissen, die biomechanischen Grundsätze und mein handwerkliches Können. Also im Prinzip, ich entwickle und fertige handgemachte Maßsättel sowie funktionale Ausrüstung für Pferd und Mensch mit Fokus auf Anatomie, Bewegung und Tragfähigkeit.
Super.
Der Weg zum Westernsattel ist eigentlich durch die Pferde gewesen. Also mein Papa ist, wie ich ganz jung war, umgestiegen von Englisch auf Western und bin eigentlich mit Westernreiten dann groß geworden. Hab dann ein bisschen Turnier gegangen und auch Pferdewirtschaftsschule gemacht. Da gibt es dann auch nur Englisch reiten. Das heißt, ich kann tatsächlich beides. Also ich habe in beide Sachen eingeschnuppert. Und in Amerika drüben, wie ich auf der Ranch gearbeitet habe, habe ich dann einen Sattler kennengelernt, der einen Western-Sattel bauen hat lassen von mir. Also ich habe dann das erste Mal Western-Sattel bauen dürfen. Und dort bin ich eigentlich zu dem Handwerk gekommen.
Das heißt, du hast einen Auslandsaufenthalt in Amerika gemacht und hast davor schon deine Sattlerausbildung und gemacht?
Nee, oder? Ich habe erst die Pferdewirtschaftsschule gemacht. Dann ein Auslandspraktikum in Amerika. Dort habe ich dann einen Sattler kennengelernt. Nach diesem Praktikum bin ich wieder zurück, habe dann die Lehre gemacht in Österreich und bin noch einmal zurück nach Amerika.
Okay. Und dann hast du dort für ihn oder mit ihm vielleicht sogar dann den Sattel hergestellt.
Genau.
Oh, cool. Super. Ja, da bist du ja dann richtig an der Quelle. Cowboy-Feeling sozusagen am Original. Das hört sich ja total gut an. Und gibt es da irgendwie was dich immer besonders gereizt hat? Ist es einfach der Stil des Reitens oder die Handwerkskunst an sich? Häufig sind die Western-Sättel ja also wunderschön, ne? Also wenn man das mal so von außen betrachtet, mit den ganzen Punzierungen und dem Ganzen. Was reizt dich so an Western-Sätteln und dem Feld?
Also ans Western-Reiten befindet mir einfach die ganze Kindheit. Also wie gesagt, ich habe wirklich auf Western-Sattel gelernt zu reiten. Bin dann noch kurzfristig umgestiegen, eben wegen der Schule. Das heißt, das Western-Reiten begleitet mich schon mein Leben lang sozusagen. Und das Handwerkliche natürlich auch, weil der Western-Sattel noch ein bisschen anders hergestellt wird wie der Englisch-Sattel, hat mich natürlich auch sehr gefesselt.
Ja, das glaube ich.
Einfach das Handwerk und insgesamt selber wirklich was mit den Händen zu erschaffen.
Ja, das ist natürlich auch sehr ja, wertschöpfend sozusagen, ne? Ich kann mir gut vorstellen, da kann man sehr viel für sich auch rausholen, wenn dann das Werkstück fertig ist und man sagen kann, das habe ich gemacht. Ist das nicht schön?
Genau.
Ja,
Eben
genau.
nicht nur schön zu sein, sondern auch, dass es funktioniert.
Ja, richtig, genau. Und da kommen wir sicher, also kommen wir gleich auch noch mal im Detail drauf, wie das dann am Pferd funktioniert. Aber wollen wir doch vorneweg vielleicht mal so ein paar Grundlagen und Begriffe klären, gerade auch für eben Saddlefitter oder Pferdeprofis, die eher aus der Englischwelt kommen und mit dem Western-Sattel jetzt noch nicht so viel Berührung hatten. Ja, was ist aus deiner Sicht wichtig? Welche Begriffe rund um den Western-Sattel sind einfach essentiell? Was muss man wissen, wenn man einen Western-Sattel vor sich hat, am Kunden steht und zumindest den Eindruck vermitteln möchte, dass man etwas Ahnung hat von dem, was man da über den oder mit dem Sattel macht und redet?
Wichtig sind auf alle Fälle mal der Sattelbaum an sich selber,
Mhm.
dass man weiß, wie der Baum auch ausschaut, wenn man jetzt irgendwie einen Sattel kontrollieren möchte. Da vielleicht Begrifflichkeiten von Galletweite, die
Ja.
Trachten, also die Bars, die ganze Winkelung, was zum Beispiel auch der Kontoabstand angeblich heißen sollte, die Gurtungsposition, wie lange der Sattelbaum und der Sattel an sich auch ist. Da kommen wir sicher noch später noch zum Sprechen. Und auch der Sitz, wie der überhaupt insgesamt das ganze System funktioniert.
Ja. Oh ja, da waren ja jetzt schon wirklich einige Punkte dabei. Starten wir doch mal gleich vielleicht mit dem Sattelbaum. Da gibt es ja auch ganz verschiedene mittlerweile auf dem Markt oder allein schon von den Materialien, oder? Sind die immer alle in einem Stück gefertigt? Kann man sich ähnlich das vorstellen wie auch bei einem Englischsattel mit so einem Holz-Stahl-Federbaum? Ist sowas mit Stahlfedern überhaupt verstärkt? Gibt es sowas? Oder sind die immer wie aus einem Guss gefertigt?
Also traditionelle Western-Sattelbaum ist eigentlich aus vier Holzstücken. Also die hast die zwei Trachten, die Bars,
Rechts
vorne
und links
die
sozusagen.
Verbindung und hinten die Verbindung, also die Fork und dann hinten die Candle. Im Prinzip die vier Teile und dann halt das Horn noch drauf. Entweder je nachdem, ob das, das kann ein Metallhorn sein oder ein Holzhorn, je nachdem, wie groß das ist. Umso größer das Horn ist, umso mehr ist das Holz. Umso kleiner und schmäler, umso mehr ist das Metall, weil sonst wird es nicht halten. Der wird dann traditionell eben zusammengeleimt und verschraubt und dann eigentlich mit Rohhaut überzogen. Das gibt dann die Stabilität. Wie du sagst, es gibt verschiedene Materialien. Manche gibt es jetzt, wo die Bars aus Plastik sind. Die sind noch etwas weicher, die geben etwas nach zum Beispiel. Es gibt auch reine Holzbäume, die mittlerweile aus einem Stück sind, die was von einer Fräse herausgefräst werden. Da sparen wir uns dann im Prinzip die Rohhaut. Genau. So gibt es halt verschiedene Materialien.
Und die Rohhaut ist dann, weil du sagst, da sparen wir uns die Rohhaut im Prinzip dafür da, um das Ganze zu miteinander zu fixieren oder
Genau, also die Feuchtigkeit abzuhalten und wirklich da zu fixieren, also die Stabilität eigentlich zu geben von den einzelnen Teilen. Wenn wir jetzt denken, wenn das jetzt drüben in Amerika auf der Ranch genutzt wird und die tun jetzt Rinder fangen damit, muss der schon etwas aushalten.
Ja, das stimmt.
Die Rohrhaut nachher nochmal drüber kommen.
Ah ja, okay, verstehe. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch Fertigungstechniken, wie man das drüber spannt, ob da mehr Spannung im Baum drin ist oder weniger, könnte ich mir vorstellen.
Naja, die Innenteile sind ja das Holz,
Ja.
sind ja nicht so flexibel jetzt. Und die Rohhaut gibt im Prinzip nachher nochmal die Stabilität. Und was halt extrem, wenn man das jetzt überzieht, gibt es halt verschiedene Techniken, da gibt es auch verschiedene Qualitäten tatsächlich. Da kommt
Ah
halt
ja.
drauf, was für Dicke man Rohhaut man hat. Es gibt eigene Sattelbaumhersteller, die was das wirklich machen. Die müssen dann aber tagelang warten, bis der trocken ist und immer wieder zubegehen, weil die Rohhaut sich natürlich irgendwie ziehen kann und dass das
Ja.
alles wirklich symmetrisch ist, auch,
Ja.
ist recht aufwendig
Ja,
tatsächlich.
das klingt danach, ja. Okay, gut. Da ist natürlich dann so ein gefräster Sattelbaum ein Stück weit praktischer. Da spart man sich im Prinzip dieses Überziehen
Genau,
nochmal.
praktischer und beim Gefräsen kann man halt wirklich jetzt mit dem Computer auch eingeben, wie genau, also man kann auf
Ja.
Millimeter genau tatsächlich sagen, okay, dort ein bisschen mehr, dort ein bisschen weniger
Ja.
und so weiter. Da kann man sich recht spielen.
Ja.
Sonst hat man halt seine Vorlagen und 6 verschiedene Bäume zum Beispiel und die fertigt man dann halt.
Ja, okay, also da kann man dann tatsächlich auch schon wirklich von einem Vollmaß Baum sprechen, wenn man so will, ne?
Genau.
Dass man sagt, den mache ich auf mein, lasse ich auf mein Pferd anpassen oder fräsen. Und da hat man sicherlich dann auch nicht die Problematik, dass irgendwas schief wird, ne? Es sei denn, man gibt falsche Daten ein. Aber das,
Genau.
ja,
Genau.
also dass man da schön symmetrisch bleibt. Cool, ja, okay, gut. Da machen wir schon mal einen Haken hinter, würde ich sagen. Sattelbaum, zumindest in den Grundzügen verstanden. Fork und Kentel, das sind ja auch Begriffe, die man jetzt aus dem Englischbereich nicht kennt. Fork im Prinzip Vorderzwiesel und Hinterzwiesel, wenn man das mal so übersetzen würde vielleicht, oder? Natürlich sind die nochmal anders gestaltet. Gallet, ist das vergleichbar mit dem Kopfeisen sozusagen? Auch gerade was dann die Winkelung und so angeht und die Weite?
Viele machen einen Kontoabstand, was man da herausmisst, ist im Prinzip die Galletweite. Und die Galletweite kann man vergleichen beim Englischsattel mit der Kammerweite. Also nicht mit der Ohrspitzenweite, sondern mit der Kammerweite.
Okay, also die Weite im oberen Bereich
Genau.
sozusagen. Okay, gut. Und da gibt es dann verschiedene wahrscheinlich. Und wie würde man beschreiben, was die Winkelung, also dann tatsächlich die Ortsspitzenweite angeht? Gibt es da auch irgendwie
Genau,
Begrifflichkeiten?
fängt im Prinzip unterhalb der Gallet an. Die Gallet kann im Prinzip immer gleich breit sein, aber die Winkelung der Bars kann immer unterschiedlich sein.
Ja, genau.
Die Winkelung der Bars ist im Prinzip die Ortsspitzenweite.
Ja, okay, verstehe. Gut, dann geht man dann davon aus sozusagen. Okay. Und mit dem Unterschied eben, dass dann die Bars, um da noch mal reinzugehen, wenn wir da eine verschiedene Winkelung haben, die Bars sind ja dann mit den Trachten verbunden. Das heißt, die Winkelung hat dann Einfluss auch auf die gesamte Länge des Sattels oder ist nur
Genau.
der vordere Teil?
Im Prinzip die Trachten. Nehmen wir
Ja.
sonst Quetschewald, nehmen wir die Trachten her. Die Trachten sind im Prinzip die Bars
Ja.
und im vorderen Bereich eine andere Winkelung wie im mittleren Bereich und wie im hinteren Bereich.
Ah, okay.
Es
Und
hat.
das ist aber schon
Entschuldige, wieder.
Entschuldigung. Das ist aber Teil ja vom Sattelbaum auch, ne? Das
Genau.
heißt, das ist was Fixes, ne? Ja, okay, gut, das einzuordnen.
Und diese Verdrehung in diesen Trachten nennt man dann Twist.
Ah,
Und
okay.
innen sind wir steiler und hinten wird das Pferd flacher, ja, flacher.
Ja.
Das ist dann im Prinzip der Twist.
Okay, ja. Das kann man sich vorstellen, ne? Wie eben das wie so eine
Genau.
Schnecke oder wie so eine Schraube dreht sich das Ganze nach hinten raus.
Genau.
Okay, verstehe. Und dann, genau, weil ab und zu Twist wird ja im Englischbereich gerne auch mal der Abstand ja im hinter dem Sattelkopf sozusagen genannt oder bezeichnet, ne? Also der nennt man das im Westernbereich auch nochmal Twist, also sind das zwei
Nee.
Wörter für verschiedene Dinge, ein Wort für verschiedene Dinge?
Also der Twist ist wirklich die Verdrehung in
Ja.
dieser Dritte.
Okay, verstehe. Gut. Und ansonsten wäre das dann wahrscheinlich irgendwie Abstand von Punkt A und B oder so.
Hast du jetzt die Messpunkte?
Nee, ich meine jetzt, wenn man jetzt das mit dem Twist im Englischbereich vergleicht, also gerade der im Prinzip der Abstand im vorderen Bereich, wo unser Schambein zu liegen kommt, mehr oder weniger. Gibt es da auch eine Begrifflichkeit beim Westernsattel? Wie breit, das kann man ja unterschiedlich breit wahrscheinlich auch
Genau, das ist
gestalten.
im Prinzip der Sitz.
Ja.
Das Ganze ist der Sitz und den Grundsitz kann jeder Sattel im Prinzip so gestalten, wie er möchte.
Okay.
Wobei das Pferd die Form vorgibt. Ne? Wenn ich jetzt
Ja.
ein extrem breites Pferd habe, schon beim Widerriss, dann
Ja.
bildet sich der Sattelbaum nach oben halt auch so ab.
Ja, okay, gut. Du hattest dann noch weiter vom Concho-Abstand gesprochen. Was ist das? Wie?
Genau, also bei vielen Gebrauchszetteln wird halt oft dieser Concho-Abstand hergenommen, wo einfach von Concho zu Concho gemessen wird und dann sagen es die Leute, das ist die Kammerweite vom Westernsattel.
Okay, was ist der Concho nochmal?
Der Concho ist im Prinzip diese Silberrosette,
Die
wo
man
die.
außen sieht, ne? So wie so eine Verzierung.
Genau.
Ja,
Im
die ist
Prinzip aber
so.
unterhalb noch Schrauben drinnen sind.
Unterhalb vom Fork ist das, ne?
Unterhalb vom Fork schon auf den Bars, genau. Wenn du jetzt
Ja,
sitzt, vorne tatsächlich noch links und rechts vom Sattel.
Okay, gut. Also das hat auch nicht nur, also ist nicht nur Zierde, sondern kann im Prinzip auch zur Vermessung herangezogen werden. Oder ist das eher ein Mythos, dass man es eher
Genau,
nicht machen
das ist
sollte?
ein Mythos, genau.
Okay,
Es
gut.
gibt keine Norm, wo der Sattler dieses Concho hinsetzen muss.
Ah, verstehe.
Das heißt, das kann ich weiter oben, weiter unten, wo auch immer. Und wenn ich
So ein
immer dieses
bisschen.
Maß herannehme, habe ich überhaupt nichts an.
Verstehe. Also du musst eigentlich schon ans Inlet gehen und direkt am Sattelbaum messen, wenn du
Genau,
es
also
korrekt
entweder
machst.
nimmt man wirklich so ein Biegelineal her und legt es dann dort halt rein, ob die Wicklung passt, weil das ist noch am ehesten noch die zuverlässigste Aussage, weil Kontoabstand sagt uns im Prinzip gar nichts aus.
Ja, okay, gut. Das ist so ein bisschen wie der Sattelnagel beim Englischsattel wahrscheinlich, ne?
Genau.
Da misst man auch nicht unbedingt dran, ja. Gut, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, Gurtungsposition. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Varianten, ne, beim Westernsattel. Magst du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen?
Ja, es gibt verschiedene Gurtungsarten und verschiedene Gurtungspositionen. Die Position hängt im Prinzip davon ab, wie der Pferdekörper gebaut ist und wie die Gurtlage vor allem gebaut ist. Je nachdem, wenn ich jetzt eine runde, breite Pferde ziehe, oft die Gurtung etwas tiefer. Und man muss sich das vorstellen, so wie die Vorgurtstrupfe und dann die hinteren Strupfen noch im Englischsattel. So habe ich halt auch verschiedene Gurtungspositionen. Und das hängt vom Pferdetyp dran, davon ab. Und die verschiedenen Gurtungsarten ist im Prinzip, was mache ich drauf? Ne? Also es gibt ja Inskirt-Rigging, also Inskirt-Gurtung. Da ist dieser Verschnallungsring im Prinzip in diesen Skirt eingearbeitet. Das Skirt ist im Prinzip das größte Lederteil, wo Schaffelle drauf gemacht ist oder Kunstfell. Das, was die Form im Prinzip vom Sattel vorgibt. Aber auch noch Gurtungsarten, die man direkt zum Beispiel am Baum befestigt. Davon, was möchte man machen? Am gängigsten ist mittlerweile die Inskirt-Gurtung.
Also das heißt, die Gurtschnalle ist tatsächlich an diesem Lederbereich befestigt und hat keine direkte Verbindung mit dem Baum.
Genau, das
Also mit.
Skirt ist am Baum angemacht und dieser Ring ist in diesem Lederteil
Okay,
eingearbeitet.
verstehe. Würdest du da, also gibt es da irgendwie Vorteile, das so zu machen, oder?
Es gibt Vorteile schon. Also stabiler ist jetzt, wenn ich die Gurtung direkt am Baum anmache mit einem extra Lederteil, aber das extra Lederteil trockt wieder mehr Leder auf. Das heißt, ich habe mehr Leder unterm Bein. Wenn
Ja,
ich
verstehe.
den Inskirt mache, fällt das Lederteil im Prinzip weg. Und nach hinten nochmal, es kommt immer darauf an, wie man noch diese Taschen gestaltet, nach hinten auch einen Zug machen, dass wirklich so ein bisschen wie ein V-Gurt entsteht. Dass wirklich nicht nur vom vorderen Bereich kommt, sondern auch eben von hinten.
Ja, verstehe. Okay. Und man würde das aber trotzdem mit einem Gurt dann in dem Fall befestigen, oder? Es
Genau.
gibt ja sonst auch noch die Möglichkeit, im hinteren Bereich einen Gurt anzulegen.
Genau. Also es gibt den Backcinch, den verwendet man bei uns eigentlich sehr wenig. Disziplinen bei Ranch Riding zum Beispiel ist das noch dabei, da gibt es das noch. Würde ich nur verwenden, wenn es wirklich notwendig ist. Es gibt Möglichkeiten, wenn man vom hinteren Ring bis zur Gurtschnalle geht, dass man wirklich so eine V-Gurtung dann auch nochmal hat. Die Möglichkeit gibt es auch, dass man das Ganze ein bisschen stabiler noch einmal macht.
Okay, so dass man gar nicht zwei Gurte dann um den Pferdebauch legt, sondern das weiterhin
Genau.
mit einem Gurt macht. Okay, und notwendig wäre es, wenn der Sattel nach hinten aufgeht, weil, weiß ich nicht, in der Rinderarbeit oder so, wenn zu viel Druck nach vorne
Aber
erfolgt oder so.
in Amerika verwendet es eigentlich wirklich für Roping, für Cutting und so, dass wirklich der Sattel komplett stabil am Pferd liegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel dort Ring am Horn angehängt habe, darf ich den Sattel nicht aufstellen. Ne? Für das ist nämlich dann der Rückgurt zuständig. Und wann verwendet man es bei uns? Wenn man jetzt wirklich so eine V-Gurtung zum Beispiel, wenn jetzt sehr breite Pferde sind, die Gurtlage sehr weit vorn habe, dann verwendet man das zum Beispiel.
Okay, um ihn hinten einfach noch ein bisschen stabiler zu kriegen, dass nicht
Genau.
alles so nach vorne gezogen wird und im Vorderbereich zu viel Druck wahrscheinlich dann auch entsteht, ne?
Genau, ja.
Okay, super. Skirt haben wir kurz angesprochen. Da gibt es ja auch verschiedene Versionen, diesen eckigen, ne, und runden Skirt, je nach
Ja.
Pferdeform auch nochmal wahrscheinlich oder nach Kürze des Pferdes, oder? Wie
Genau.
entscheidet man das, ja?
Ich bin kein Freund von zu großen Skirts,
Ja.
nicht von eckigen Skirts, weil das meistens Material ist, das was Gewicht noch zusätzlich aufträgt und eigentlich keine Funktion noch einmal hat.
Ja.
Also eigentlich reicht uns wirklich ein kleiner, kurzer Roundskirt,
Ja.
hat alles an Funktionalität abgedeckt. Alles, was man heute in der Turniersport sieht, diese großen, klobigen, langen Sättel sind meistens fürs Auge.
Okay, verstehe.
Und umso länger ich den Skirt auch mache, umso länger wird der gesamte Sattel und umso schwieriger wird es halt die Längsbiegung und vor allem irgendwann bin ich beim Hüfthöcker.
Ja, eben. Genau. Und gerade bei den Pferden, die ja auch immer klein oder immer kürzer werden, sage ich mal, kann das ja wirklich rein mechanisch schon Probleme bereiten, ne? Dass dann in der Wendung und Biegung der Skirt hinten reinpiekst, ne? Das wäre natürlich sehr unangenehm. Okay, verstehe. Den Sitz hatten wir schon angesprochen. Da gibt es sicherlich dann auch verschiedene Varianten. Da sprechen wir nachher noch mal ein bisschen mehr in der Tiefe, was auch gerade Sitzschwerpunkt und die Lastverteilung des Reiters angeht. Aber ich glaube, da haben wir schon mal ganz schön gut die Dinge besprochen, was allein die Nomenklatur angeht, die Begriffe um den Sattel herum. Gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Wenn du nun jetzt ans Pferd kommst, sozusagen zur Beurteilung, entweder beim vorhandenen Western-Sattel oder auch bei Sätteln, die du dann anfertigst. Wie gehst du da vor? Also was sind so die ersten Steps sozusagen, wenn du das Pferd siehst?
Wenn ich jetzt im Prinzip hinkomme und den Sattel einmal kontrollieren soll, also so eine Analyse durchführen soll, im Prinzip gleich wie beim Englischsattel auch. Also ich schaue mir mal das Pferd an, ich schaue mir den Reiter an, ich fasse das Pferd an, zeichne die Sachen auch an am Pferd und taste das Pferd am Rücken ab. Das gibt ja schon sehr viel Aufschluss, ob es schmerzhaft ist oder nicht. Dann lege ich mal nur den blanken Sattel ohne irgendwas drauf, schaue mir die Eckpunkte an, also da ist er noch nicht gegurtet und kein Reitergewicht drauf. Schau mir das immer an, fühle unter dem Sattelbaum etwas rein, soweit es halt geht, je nachdem, wie groß das Skirt ist. Das hängt da immer ein bisschen dran. Das Ganze wird dann auch mit Sattelunterlage gemacht, dann wird gegurtet und dann wird vorgeritten. Und weil du da in dem Fragebogen geschrieben hast, sind die Bewegung ist im Prinzip sehr wichtig. Also kontrollieren und schauen, ob ein Sattel passt oder nicht, immer mit Reitergewicht in Bewegung.
Sehr gut. Das sehe ich auch so. Gut. Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, noch mal im Stand. Also, was sind, sage ich mal, die wichtigsten Punkte, die du selber dann überprüfst? Du hast gesagt, du legst den Sattel erstmal ohne Unterlage auf. Gilt da auch so die Vier-Finger-Regel nach oben Richtung von Widerrist Richtung Fork oder wie ist das in dem Bereich? Weil wir haben ja dann ein sehr dickes Pad noch mal drunter. Das ist ja noch mal etwas anders, ne?
Ob du das Pad jetzt schon drunter hast oder nicht, die vier Finger gelten nicht, wenn jetzt keine Sattelunterlage drauf ist, weil natürlich das Pad das den Sattel nochmal ordentlich anhebt. Das heißt, das auch immer kontrollieren nachher mit Reitergewicht und Sattelunterlage drauf, ob da genug Platz ist nach oben, links und rechts. Das heißt,
Also
wenn
mit
ich
der
das
Unterlage.
drauflege, schaue ich nochmal, wie passen im Prinzip diese zwei Formen von Sattelbaum und Pferderücken zusammen. Muss man auch bedenken natürlich, dass da noch was drunter da kommt. Ne? Aber man tut es ja halt am Anfang noch am Anfang den ersten Eindruck, schauen wir mal, okay, das schaut vielleicht ein bisschen zu eng aus, schauen wir uns das Ganze mit Sattelunterlage an, wird das bestätigt oder nicht? Deswegen erstmal ohne alles, dann mit Sattelunterlage und dann schaue ich an, wie viel Widerristfreiheit hat. Hat er links und rechts genug Platz? Zum Beispiel auch, ich lasse die Leute immer selber vorsatteln. Schauen, wo legen sie den Sattel hin?
Gute
Wird
Idee, ja.
gekammert, ja, und da erkläre ich dann immer, wo der Sattel überhaupt zu liegen hat, auf was sie darauf achten müssen, wo der Baum auch überhaupt anfängt.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ist ganz interessant. Es gibt da tatsächlich wissenschaftliche Studien zu, wo die mal untersucht haben, wie viele Sättel eigentlich falsch gesattelt werden tatsächlich. Und das ist ganz schön augenöffnend, wie viele Sättel meistens zu weit vorne gesattelt werden, also auf die Schulter drauf. Da ist das sicher eine sehr gute Idee, das mal als Sattler auch sich vorzeigen zu lassen, ne? Wenn der Sattel das erste Mal dann aufgelegt wird, ja.
Genau, also das passiert tatsächlich bei eher längeren Western-Sätteln sehr, dass sie wirklich 5 cm einfach weiter nach vorgehen.
Genau, der darf ja nicht so weit nach hinten kommen, ne?
Und ich so, ja, dann rutsche ich mir halt die Schulter, ne? So.
Genau, okay. Gut, also das heißt, du legst den erstmal ohne auf, schaust erstmal so ganz grob, ne, ob die Formen, also Sattelbaumform zur Pferdeform ungefähr passt. Die Winkelung von den Bars schaust du wahrscheinlich schon auch, ob das in Richtung Winkelung der Schulter übereinstimmt, auch ohne Unterlage, oder? Und wenn aber die Fork aufliegt auf dem Widerrist, würdest du sagen, nee, das ist noch irrelevant, weil ich muss mir das erstmal mit dem Pad anschauen, oder wäre das schon für dich ein Ausschlusskriterium?
Man müsste sich wirklich mit Pad anschauen. Die Frage ist dann, ist einfach der Sattel angehoben und zwischen Pad und Sattel und Widerrist trotzdem kein Platz? Oder kann ich einfach was freilassen zum Beispiel? Es gibt auch Pads, die freigeschnitten sind, kann dieses Problem schon wieder lösen. Ist nicht ein hundertprozentiges Ausschlusskriterium, muss man aber darauf achten.
Ja, okay. Also da wäre auf jeden Fall schon mal so eine Red Flag, so ein Achtung, Warnsignal, wenn der aufliegen sollte ohne Pad, dass man da dann ein besonderes Auge drauf hat, natürlich, ne? Okay, gut. Dann wirst du sicherlich auch so ein bisschen schauen, wie ist die Beweglichkeit vom Sattel auf dem Pferderücken? Haben wir viel Schwung im Baum, aber vielleicht einen geraden Pferderücken in Bezug auf, ja, passt der Baum dem Pferd
Ja,
überhaupt?
genau. Wobei bei den Westernsätteln zu viel Schwung ist meistens nicht der Fall.
Ja,
Ist es so, dass es eine Brückenbildung gibt, die
Ja.
sehr fatal ist beim Westernsattel, weil der Baum
Ja.
einfach zu, für das dann zu lang wäre,
Ja.
und dann wirklich im Lendenbereich zu viel Druck ist. Das heißt, eher, man hat eher das Problem tatsächlich, dass sie zu gerade sind, die Sättel, für die Pferde selber. Also zu viel
Ja.
Schwung, dass der Sattel wirklich so kippt. Das fällt dann meistens selber auf, wenn er
Ja.
approviert. Meistens haben sie aber tatsächlich zu viel Schwung, die Pferde, für den geraden Sattel.
Verstehe, ja. Und das wirst du sicherlich auch, also das sieht man meistens ja schon von außen, ne, wenn du eh schon einen ganz schön geschwungenen Rücken hast und du hast den geraden Sattelbaum in der Hand, aber gehst du selber auch nochmal mit drunter unter den Sattelbaum mit deiner Hand, um zu fühlen?
Das kann ich halt nur machen, wenn der Sattel noch nicht gegurtet ist.
Ja, hm.
Bis zu einem gewissen Grad kann man so fühlen, aber nicht hundertprozentig. Und da kann man sich jetzt halt Messsysteme zum Beispiel zu Hilfe nehmen.
Ja.
Da gibt es jetzt einen Haufen davon. Es ist immer eine Hilfe, aber die Messsysteme sind halt nur so gut wie der Anwender selbst.
Absolut. Ja, und in welchem Zusammenhang auch, ja.
Ja, genau. Und man muss halt immer schauen, was für ein Pferdetyp habe ich da gerade. Deswegen auch immer das Pferd in Bewegung vorstellen, weil es gibt Pferde, die was sie im Stand halt
Ja.
hängen lassen, wie eine Badewanne, und dann haben sie doch ein bisschen Muskeltonus und sind auf einmal viel gerader. Also es gehört
Ja.
schon sehr viel Wissen dazu, wie ich das Ganze beurteilen. Und das ist halt von Einzelfall zu Einzelfall verschieden.
Ja, genau. Ja, da sprichst du einen guten Punkt an und das ist eigentlich eine super Überleitung dann auch zu der Analyse in der Bewegung. Ich habe das ja auch ganz häufig. Man kommt zum Pferd, der steht da und du denkst so, hui, da brauchen wir aber ganz schön viel Schwung im Sattelbaum, ne? Und dann schon allein im Stand kann man ja schon mal ein bisschen im Bereich des Brustbeins stimulieren, mal gucken, wie der hochkommt vom Rücken, ne? Wie viel Möglichkeit da überhaupt besteht in der ja, in der Beweglichkeit des Rückens. Aber letztendlich siehst du es natürlich dann vor allem in der Bewegung, ne? Wie hoch kommt der Rücken oder nicht? Wird er eher gerade wie ein Brett, ne? Also das ist manchmal erstaunlich, wie viel Dynamik dann da doch vorhanden ist bei so Pferden. Tatsächlich nutze ich bei Westernsätteln mehr wirklich als Bestandsaufnahme auch gerne eine Druckmessmatte. Bestandsaufnahme deswegen, weil die Vergleichbarkeit von, ich sage jetzt mal, Voranpassung, Nachanpassung ist bei Druckmessmatten in der realen Praxis ganz schwer zu machen, weil also schon allein, du musst den Sattel auf exakt die gleichen Sensoren widerlegen, um eine direkte Vergleichbarkeit zu haben. Und natürlich kann man sich das markieren, wo lag der Sattel vorher, wo lag er nachher, aber da reicht schon einen halben Zentimeter Unterschied und das verfälscht das Ergebnis. Es verfälscht auch das Ergebnis, wenn das Pferd eine andere Geschwindigkeit hat, zum Beispiel. Wenn der Sattel besser passt und das Pferd läuft flotter und freudiger, kann das deutlich höhere Druckergebnisse in der Druckmessmatte zeigen. Und da würde man dann erstmal denken, huch, ist ja viel schlechter, weil mehr Druck, ne? Also deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, was Vergleichen, direktes Vergleichen angeht. Aber zur direkten Bestandsaufnahme, gerade auch um zu sehen, weil das ist ja manchmal wirklich schwierig, auch beim Messern Sattel drunter zu kommen, mit der Hand, haben wir eine Brücke oder nicht? Vor allem haben wir die Brücke auch in der Bewegung noch oder nicht, ne? Dafür ist das sehr gut geeignet, finde ich. Ja. Genau. Jetzt haben wir über das Pferd gesprochen. Wie ist es denn mit dem Reiter? Also woran machst du denn fest, ob der Sattel dem Reiter überhaupt passt? Hast du da irgendwie so bestimmte Checkpoints, sag ich mal, wie du dir das anguckst oder wie gehst du vor?
Im Prinzip gleich wie beim Englischsattel. Also es ist nicht so viel Unterschied. Du schaust natürlich, wie die Sitzschale überhaupt ausgeformt ist. Passt der Schwerpunkt zum Beispiel? Oder ist jetzt zum Beispiel, fällt der Reiter jetzt komplett in diese hintere Sitzschale hinein und kommt gar
Ja.
nicht vor? Hat er einen Stuhlsitz? Meistens ist es eher so der Fall, dass es ein Stuhlsitz ist, also ein Spaltsitz, meistens bei den besten Sättel selten.
Ja.
Sie sind aber für, also in Amerika wird es tatsächlich so gebaut, dass du wirklich als Cowboy im Stuhlsitz sitzt.
Okay, weil bequemer oder?
Ja, weil bequemer und einfach, du, das Pferd halt einfach vorne mehr Schulterpartie im Griff, zum Beispiel, wenn du jetzt an Cutting denkst, ne, du musst halt die Schulter noch hin und her. Ja. Und halt für sehr lange Ritte im Sattel setzen sie sich gerne in den Stuhlsitz tatsächlich. Mhm. Also das ist da drüben sehr gang und gäbe, dass sie wirklich die Beine sehr weit nach vorn haben.
Ja.
Jetzt kann ich halt nicht eins zu eins dieses für uns da übernehmen, weil wir sitzen natürlich anders.
Ja.
Man kann so ein bisschen sagen, das ist das texanische Westernreiten, das altkalifornische Westernreiten. Mhm. Das sind auch wieder so ein bisschen so Unterschiede, wie wer reitet.
Ja.
Bei uns gibt es halt auch verschiedene, also bei den Englisch Leit gibt es halt auch verschiedene Disziplinen und Reitweisen.
Mhm. Ja, und je nachdem wird man dann anders gesetzt natürlich, ne? Mhm. Es ist natürlich immer die Frage, wie dann der nach hinten gesetzte Schwerpunkt und dadurch dann eben der Stuhlsitz, der sich daraus ergibt, erstens die Balance vom Reiter beeinflusst, oder? Also wie gut er dann überhaupt noch ausbalancieren kann und wie sehr das Pferd im hinteren Bereich des Rückens belastet wird, oder?
Genau. Es kommt immer darauf an, die Sitzlänge, also wie ist die Sitzschale insgesamt ausgeformt, mhm. und wo ist die Steigbügelaufhängung. Ne?
Mhm.
Also mit Stuhlsitz haben sie die Steigbügelaufhängung meistens recht weit vorne, beziehungsweise auch die Fender nach vorne so aufgeht, weil das der Baum so vorgibt.
Ja.
Meine Sattelbau etwas anders, weil ich doch einen ausbalancierten Sitz haben möchte, weil wir auch andere Reiterei machen.
Ja.
Also wir können das Westernreiten in Amerika jetzt drüben nicht komplett vergleichen mit unserem.
Ja.
Wobei bei uns auch schon verschiedene Arten von Westernreiterei gibt.
Mhm.
Also bin schon der Meinung, dass der Sitz nicht zu groß sein darf.
Mhm. Also zu lang meinst du? Oder?
Genau, also dass der Sitz sozusagen so hier drin dann schwimmen, aber auch nicht komplett eingepfercht.
Mhm.
Und wirklich die Sitzschale, wie sie ausgeformt ist. Vor allem das Bild nach vorne wäre ich einfach in so eine V eingestellt und kann gar nicht wie
das Becken bewegen,
sondern wäre so festgekeilt.
Mhm.
Und das macht auch nochmal viel aus, wie der Reiter halt einfach zum Sitzen kommt.
Ja, beim Englischsattel spielt da natürlich die Pausche auch häufig eine Rolle, ne? Also die Kniepausche, wie wir dann auch fixiert werden im Sitz. Kniepausche an sich gibt es ja nur so ein bisschen eingeschränkt, sag ich mal, beim Westernsattel, ne? So diese kleinen, wie heißen die noch?
Bucking Rolls sind im Prinzip genau für das da, was sie heißen. Also wenn das Pferd bockt, dass sie mich festklemmen kann. Für das sind die geeignet. Wenn ich jetzt ausbalanciertes Reiten haben möchte, wo ich sehr viel gymnastiziere, sind sie eigentlich störend, weil ich mir den Oberschenkel klemme.
Ja, okay.
Das heißt, sie sind eigentlich hinderlich für die Hüfte.
Und fürs Becken. Okay, gut. Ja, das ist ja dann so ein bisschen vergleichbar, ne? Auch wenn die deutlich kürzer sind natürlich als normale Dressurpauschen oder sowas.
Genau, ne? also unten am Bein hat man jetzt im Prinzip so nichts. Das Einzige, was man am ehesten vergleichen kann, ist der Swell. Umso breiter ich vorne diese Swell mache, das ist im Prinzip...
Erklär kurz den Swell.
Die Swell ist im Prinzip die Fork mit einer Ausbuchtung nach außen. Das ist diese Wulst im Prinzip.
Das ist an der Fork direkt dran oder am Sitz?
Genau. Ja. Es gibt eben Fork oder Swell Fork. Und Swell ist im Prinzip ab dann eine Swell Fork, wenn sie breiter ist, im oberen Bereich wie unten dort, was am Baum ansetzt.
Okay. Und das ist für eben auch den Halt im Reitersitz gedacht. Okay.
Da gibt es wirklich Westernsattel, die so eine Ausbuchtungen nach außen haben. Die haben im Prinzip die Funktion, wenn das Pferd bockt, dass sie mich da festklammern kann.
Okay. Verstehe.
Je nachdem, wie breit ich dieses Swell mache, umso hinderlich kann es im Bein sein.
Mhm.
Kann dann irgendwann sein, dass der Oberschenkel anstellt und nicht genug Platz hat.
Ja.
Dann hinderlich wieder im Sitz. Mhm. Und die meisten machen dann einfach einen längeren Sitz. Dann wäre er ja länger und komme wieder weiter nach hinten.
Okay, dann wirst du einfach weiter nach hinten.
Schlauer, dieses Swell kleiner zu halten und flach zu halten, dass mir dort das Bein dann blockiert wird und ich trotzdem aber die kurze Sitzlänge im Prinzip ausnutzen kann.
Ja, 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 das ist clever. Also das heißt, du hast es kurz angesprochen, auch Steigbügelaufhängung macht natürlich auch nochmal viel aus, ne, um dann entsprechend auch die Balance des Reiters herstellen zu können. Und das heißt, wenn du Sättel anfertigst und Maß anfertigst im Prinzip, nimmst du den Reiter da natürlich mit, kann ich mir vorstellen, oder? Also welche Sitzgröße sowieso braucht er, welches Verhältnis Sitztiefe zu Steigbügelaufhängung möglicherweise? Oder was ist da noch wichtig? aus deiner Sicht.
Man sieht auch der Oberschenkelumfang,
ja,
dass ich wirklich genug Platz habe. Oder wie viel Speck sozusagen hat wer auf den anderen Seiten der Oberschenkel, weil der ist ja prinzipiell etwas breiter vom Sitz her, als wie jetzt der Englischsattel und das muss halt auch irgendwie Platz haben. Ne?
Ja.
Wenn ich jetzt etwas Speck sozusagen in den Innern von den Oberschenkeln habe, dass ich halt nicht zu breit noch sitzen muss, sondern dass man dann die Schäumung etwas höher macht, dass man dann schmäler im Prinzip sitzt.
Ah ja, okay, aber da gehst du im Prinzip über die, nennt man das auch Matratze beim Sattelsitz? Oder?
Genau, das ist der Grundsitz, den kann man mit Leder etwas vorformen noch, Leder aufgibt und dann eben gleich schabt und schnitzt mit der Matratzierung, genau.
Okay. Ja, cool. Also Sitzschwerpunkt. Da haben wir ja im Prinzip schon auch eine schöne Überleitung. Wir haben über die verschiedenen Sitzgrößen gesprochen und dass manche Hersteller vielleicht ein bisschen tricksen, wenn die Fork zu wulstig ist mit diesem Well, heißt das, oder?
Well.
Drell. Dann den Sitzschwerpunkt weiter nach hinten setzen, dass der Reiter trotzdem komfortabel sitzen kann. Aber unendlich lang kann man den Sattel ja auch nicht machen. Ne? Also wenn wir da mal auf die Sattellänge vom Western-Sattel schauen, das ist ja auch gerade, wenn wir die in der Analyse sehen oder auch generell ja auch so ein bisschen häufiger Kritikpunkt, ne, bei den Western-Sätteln, dass die einfach zu lang sind. Gerade wenn wir uns auch an dem 18. Brustwirbel orientieren, so als Marker, das würde ich nicht in Stein meißeln, dass die Sättel immer punktier aufhören müssen. Aber die Orientierung ist ja natürlich da und auch wichtig. Häufig eben kommt der Western-Sattel uns ja über diesen Bereich drüber. Also ist das wirklich der Sattel? Ist das der Sattelbaum? Ist das der nur das Leder, was da drüber kommt? Sind viele Western-Sättel aus deiner Sicht einfach wirklich zu lang und müssten komplett, also das System müsste überarbeitet werden? Wie kriegt man kürzere Western-Sättel hin, um das vielleicht in den Griff zu kriegen? Und. Wie ist deine Meinung dazu?
Es gibt definitiv ganz viele Sättel, die einfach zu lange gewählt werden und zu lange sind. Prinzipiell ist so, es stimmt, der Sattel an sich geht über die letzte Rippe drüber. Auch der Sattelbaum geht über die letzte Rippe drüber. Die Auflagefläche, die Druckverteilung sollte wirklich in diesem Bereich aufschweifen. Das heißt, deswegen auch, wenn ich jetzt einen Sattel kontrolliere, schaue ich mir die Eckpunkte an. Das heißt, der Reiter sitzt drauf, der geht Schritt, ich gehe neben mit, schaue vorne bei der Schulter das Ganze an, wieder Rissbereich und auch hinten direkt auf die Dornfortsätze und auch dort, wo der Baum ist. Das heißt, ich muss Finger ordentlich weit drunter kommen, ich das beurteilen kann, ist da jetzt noch Druck oder nicht. Der Baum an sich geht tatsächlich über die letzte Rippe drüber, aber die Druckverteilung muss vorher bereits aufhören.
Okay. Und das kriegt man hin, indem man den Baum im hinteren Bereich ein bisschen nach oben zieht, oder?
Genau. Es ist im Prinzip weder vorne im Schulterbereich noch hinten in den Lenden muss der Baum aufschweifen. Das heißt, der darf nicht komplett die Pferderückenform folgen, sondern muss sich abheben vom Baum, vom Pferderücken. Und somit kriege ich einen geschmeidigen Übergang und eben, dass der letzte Teil vom Sattelbaum nicht mehr eine Druckverteilung übernimmt.
Verstehe.
Deswegen ist es so problematisch, wenn wir Brückenbildung haben, am Sattel, dass er dann dort doch Druck verteilt
macht. Ja, gut, das macht Sinn, ja. Von außen betrachtet, du hast gesagt, wenn man dann mitläuft mit dem Pferd und wirklich auch nicht nur unter das Skirt, ne, heißt es im oberen Bereich auch noch Skirt, nicht nur unter das Skirt greift, sondern auch unter den Baum. Woran fühle ich das? Woran sehe ich das, wo der Baum aufhört oder wo der Baum überhaupt ist? Gibt es da Marker?
Man kann, also bei Sätteln, die was jetzt zum Beispiel geblockt sind, das heißt, der Baum aus dem Leder außergearbeitet ist, spürt man das, wenn man ein bisschen mit Druck auf der Unterseite vom Skirt entlangfährt, spürt man dann irgendwann so ein Wulst, so einen festeren Teil und da beginnt der Baum. Das ist so 2-3 Finger vom Skirt nach innen.
Okay.
Also alle Conchos, was sind, sollten tatsächlich im Baum sitzen. Das heißt, nicht nur rein ins Leder reingedreht, sondern wirklich am Baum. Das heißt, vorne rechnet man so circa Auge mal wie dort circa, wo das Concho sitzt, fängt der Baum an. Also dort muss ein fester Teil bereits sein.
Okay.
Und das Gleiche, man fühlt halt wirklich so eine Verdickung im Prinzip. Wenn man hört, so fühlt und dann nach innen fährt, spürt man dann, wenn der Baum anfängt. Das ist eine Übung, aber man kriegt das außer.
Ja. Manchmal sieht man es ja auch, ne? Also wenn man
Genau.
das Gehör so ein bisschen anhebt oder da, ja, genau, da ein
Genau,
bisschen
wenn man
reinguckt hinter der.
bewegt, von oben nach unten zum Beispiel vorsichtig, sieht man, wo Falten entstehen. Da sieht man, okay, dort wieder festgehalten, da ist noch der Baum und das andere ist dann als Leder.
Ja, okay, gut. Also, wenn man da einen genauen Blick drauf hat, dann geht das. Jetzt waren wir gerade im hinteren Bereich mit dem Fühlen. Gehst du auch bei der Schulter mit und fühlst da den Druck, in der Bewegung sozusagen mit?
Es muss auch so gesattelt werden, dass der Baum hinter der Schulter platziert ist. Das heißt, der feste Teil vom Sattel, der Sattelbaum, muss, wenn der jetzt steht, im Stand mit dem geraden Bein, hinter der Schulter platziert werden. Das heißt,
Okay.
das Kürt geht tatsächlich so etwas drüber. Der darf aber auch in der Schulter nicht klemmen. Das heißt, der
Ja.
muss auch ausgeformt sein, dass das Leder nicht in die Schulter eindrückt. Das kann natürlich
Okay.
auch sein, weil das Leder vom Western Sattel ist etwas dicker als jetzt vom englischen Sattel. Das heißt, das drückt nicht so leicht weg.
Ja.
Und dann fühlt man halt auch, dass man die Hand reinsteckt und man fühlt sowohl zwischen Pad und Pferd und Pad und Sattel, also in beides, ob da genug Platz ist oder zu viel Platz ist. Wenn ich mehr komplette Hand bis, weiß ich nicht, bis Unterarm reinkriege, dann ist
Ja.
etwas viel Platz, dann kann ich definitiv sagen, es ist nur hinten Druck.
Ja. Okay, verstehe. Und also man kann sich im Prinzip so ein bisschen auch den Concho als ersten Marker vielleicht nehmen, weil hier fängt auf jeden Fall oder hier drunter ist auf jeden Fall der Baum. Der Concho, weiß gar nicht. Also Concho darf nicht auf der Schulter liegen, dann liegt der Sattel definitiv zu weit vorne. Also auch der Sattelbaum beim Western-Sattel muss natürlich hinterm Schulterblatt aufgelegt werden. Okay, ja, das sind gute Hinweise, gerade auch für die Praxis. Wir haben jetzt eigentlich schon wirklich gute Dinge abgedeckt, wie den Sitzschwerpunkt, die Sattellänge. Da können wir vielleicht noch mal einen kleinen Schweif oder einen Schwenk machen in Richtung Vermessung. Also gerade ja auch nochmal anknüpfend an die ersten Gedanken, die wir am Anfang hatten, dass natürlich der Sattel, wie jeder Sattel, zum Pferd passen muss. Und das Pferd gibt uns ja durch die Anatomie die Passform im Prinzip vor. Wenn du jetzt selber so einen Maß-Western-Sattel anfertigst, wirst du sicherlich auch Parameter beim Pferd vermessen. Was machst du da?
Also ganz normal einfach einmal alles anzuzeichnen, wo ist das Schulterblatt, Trapezius, Sattel, 18. Brustwirbel und so weiter. Und ich nehme mir tatsächlich die Hilfe von einem Messsystem und vermesse das Pferd damit, wobei ich mir das Pferd natürlich auch in Bewegung anschauen muss. Das heißt, das muss mit einkalkuliert werden, verändert sich das alles. Das heißt, die Vermessung findet im Stand statt. Das Pferd steht und keinen Muskeltonus im Prinzip hat, also wäre es nicht schlecht, wenn es aufgewärmt wäre. Dann muss ich das mit einkalkulieren, wie sich das Pferd noch in der Bewegung verändert. Und so bestelle ich dann meine Sattelbäume und die Sättel, was ich verwende, kann man auch nacharbeiten. Das heißt, ich kann dann mehr Material bestellen. Im Prinzip lasse mir da einfach 5, 10 mm mehr Material und ich kann dann nachher noch was ändern.
Ah, verstehe. Du lässt die fräsen, oder? Deine Sattelbäume? Ja, okay. Also das heißt, auf Grundlage der Messergebnisse lässt du dann den Sattelbaum fräsen aus einem Stück im Prinzip, ne?
Genau.
Okay, und verstehe. Und dann kannst du im Prinzip das Feintuning nochmal in der Werkstatt selber vornehmen. Gehst du mit dem Blankobaum dann auch nochmal zum Pferd, legst den auf oder?
Gehen nochmal auf alle Fälle mit dem Sattel zum Pferd. Das heißt, das sind die Skirts aber schon drauf, damit die die Möglichkeit haben, wirklich auch schon Probe zu reiten.
Ah ja.
Weil der Sitz auch für den Reiter nachher nochmal abgeändert werden kann. Das
Okay.
heißt, ich schaue mir das wirklich nochmal am Pferd an in Bewegung. Also das ist ganz wichtig, dass ich da wirklich nochmal nachjustieren kann,
Ja.
weil halt es ist eine Hilfe, diese Vermessung, aber es ändert halt nichts, also es ersetzt nicht die Kontrolle nochmal am Pferd.
Ja, sehr gut. Nee, das ist genau sicherlich auch ein Mythos, ich weiß gar nicht, ob das in der Praxis wirklich noch so viel gemacht wird, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Pferdebesitzer das so einordnen. Ja, aber mein Pferd ist ja vermessen worden. Daraufhin habe ich einen Sattel bekommen. Das muss ja erstens mal muss das ein Maßsattel sein, weil ich hatte ja eine Vermessung vorher. Das heißt es ja auch nicht immer unbedingt, ne? Und zum anderen, ja, es ist keine Garantie, dass allein aufgrund der Vermessung im Stand der Sattel auch zu 100% passt, ne? Zumal, wenn er dann ausgeliefert wird und es ist vielleicht zwischen Bestellung und Produktion nochmal 3 Monate vergangen, das Pferd hat sich verändert. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtiger Hinweis auch, hier das Ganze nochmal in der Bewegung, in der Praxis auch dann am Ende am fertigen Sattel zu überprüfen. Super. Das heißt, du sagtest schon, du kannst am Baum direkt auch was verändern, wahrscheinlich durch Abschleifen, also weniger geht immer. Kannst du auch mehr machen, also was drauf machen?
Ja, tatsächlich kann ich auch duplizieren. Das mache ich zum Beispiel bei Gebrauchzetteln, die was jetzt nicht so einen Baum drin haben, den was ich verbaue, ist tatsächlich möglich, was zu duplizieren, aber nichts wegzunehmen, weil ich kann bei zum Beispiel einem Rohhautbaum nicht die Rohhaut anschleifen, weil dann nehme ich die ganze Stabilität.
Ja, verstehe.
Das geht tatsächlich nicht bei allen Westernsätteln. Bei meinen Sätteln geht es, weil ich wirklich die Möglichkeit habe, das Material, also ich kann jetzt nicht 10-mal weitermachen wahrscheinlich, weil irgendwann ist das Material auch weg. Ja. Deswegen sind es halt auch wirklich Sättelbäume, die was ich für dieses Pferd bestelle. Und mir ist auch wichtig, dass die Pferde so gut wie möglich ausgewachsen sind, weil wir noch sehr viele Schwankungen haben, wenn sie im Wachstum sind.
Ja, klar. Okay.
Und wir dann doch vielleicht das Problem haben, nicht immer, aber ich kann halt nicht in die Zukunft schauen, dass die Pferde tatsächlich aus dem Sattel auswachsen.
Ja. Ja. Ja, das ist ja. Ist ja immer die große Sorge, nicht nur im Western-Bereich, sondern natürlich auch bei Englisch-Sätteln, ne? Was tun beim Jungpferd? Wie machen wir das? Und ja, also da empfehle ich das Gleiche. Also es ist natürlich, wir können ja nicht in die Zukunft schauen, ne, wie sich das Pferd verändert. Wir können eine ungefähre Prognose abgeben, rein aus der Erfahrung, wo die Reise hingeht und daraufhin auch Marken oder Modelle aussuchen. Aber es kann gut sein, dass ein Pferd halt auch mehr als nur einen Sattel im Leben hat, ne? Und damit muss man leider ja rechnen, ne? Schon fast. Okay, gut. Also das heißt, direkt am Baum kannst du was verändern, was jetzt die Passform zum Pferd angeht. Das heißt, du sagtest gerade schon, Kammerweite, also im Prinzip auch die Winkelung, könntest du durch Abschleifen verändern. Gehst du da immer an den Baum oder könnte man eventuell auch, ich sag mal, Feintuning mit Pads und Korrektureinlagen machen? Macht das Sinn aus deiner Sicht?
Ja, macht auf alle Fälle Sinn. Grundsätzlich ist schon besser, das jetzt am Baum anzupassen, wenn es eine große Anpassung ist, zum Beispiel, wenn jetzt zu wenig Schwung ist oder zu viel Schwung oder die Winkelung nicht so komplett passt. Aber wenn man jetzt sagt, man hat jetzt sehr viel Unterschied von Sommer zu Winter, kann man zum Beispiel mit Pads auch sie etwas drüber helfen. Ist für mich aber immer nur Übergangslösung und keine Dauerlösung.
Okay, gut. Prima. Und gibt es auch Momente, wo du sagst, boah, also hier müsste man so viel anpassen, das geht eigentlich gar nicht. Also Grenzen, sage ich mal, der Anpassung. Natürlich, wenn er viel zu lang ist, da, also abschneiden geht ja schlecht, ne? Das ist ja so der Klassiker.
Ja, auf alle Fälle. Also, es gibt sehr viele Sättel, wo ich sage, da kann ich beim besten Willen mit gutem Gewissen das nicht so irgendwie hinbiegen, dass das halbwegs irgendwie funktioniert.
Ja.
Also ganz viele tatsächlich.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ne, gerade wenn die Bäume Rohhaut bespannt sind, da hast du wahrscheinlich dann auch Limitationen, ne? Also drauf, wenn du was drauf machst, also duplizieren nennt sich das, oder?
Genau, also ich klebe da auf den Trachten Material drauf und schleife das dann in Form.
Was ist das für ein Material? Ist das Filz?
Du kannst verschiedene Materialien verwenden. Du kannst zum Beispiel Leder verwenden oder Filz, spezieller Filz, der sich dann wirklich schleifen lässt. Also irgendein Material, was nicht zu weich ist, also kein Schaumstoff irgendwas, sondern schon die gesamte Fläche da trotzdem eher das gleiche Material hat, damit das gleichmäßig halt die Druckverteilung ist. Ne? Also das ist geil wie beim Wollkissen, wenn ihr jetzt verschiedene Wollsachen zum Beispiel einstopft. Ja,
klar. Und das klingt sehr aufwendig. Wie lange dauert sowas? Oder was musst du dafür machen? Ja, wahrscheinlich
auseinandernehmen. Das heißt, da bin ich noch herumtüfteln, haben wir eh schon mal geredet, wie ich das Ganze einfacher gestalten kann. Ja. Aber es ist mir dann halt recht aufwendig. Das heißt, ich muss einen kompletten Sattel auseinanderbauen.
Ja.
Und dann bin ich erst einmal beim Blanko-Baum. Dann kann ich erst beim Baum was arbeiten und dann wird das Ganze wieder zusammengebaut. Und je nachdem, was für Sättel ich gerade da habe, also meine Sättel sind in 10 Minuten, 15 Minuten auseinandergebaut. Es gibt aber oder 2 Stunden braucht.
Ja, okay.
Meine Füße genagelt und mit Klammern und es hat nicht gedacht, dass sie jemals wieder auseinandergebaut wird.
Genau, der hält jetzt so für immer.
Genau.
Okay, verstehe. Okay, aber das klingt ja schon mal spannend, dass du auch bei deinen Sätteln natürlich auch auf die Anpassbarkeit achtest, sehr positiv vorzuheben. Du kannst direkt am Baum was verändern, weniger und mehr. Natürlich irgendwann, wenn Material zu viel abgeschliffen ist, was nicht da ist, kann auch nicht mehr weiter geschliffen werden. Das ist natürlich klar. Wobei, ja, es dann auch zu überlegen ist, ne?
Ja, wobei die Grundform, also bei den Sätteln, was ich jetzt baue, sind meistens halt Maßsättel. Und da ist die Grundform vom Baum schon sehr gut für dieses Pferd. Das heißt, da reden wir von Feinjustierungen und das ist meistens immer möglich.
Ja.
Also da reden wir sonst, also was ich nicht zaubern kann, ist von einem Noriker, der was jetzt ganz brat ist, zu einem Araber, der ganz schmal ist. Das geht damit leider nicht.
Ja, genau. Manche wollen ja gerne ihren Sattel auch fürs zweite Pferd verwenden und benutzen. Da muss man natürlich dann gucken, ne, was noch im Rahmen der Machbarkeit ist.
Das habe ich tatsächlich einfach gehabt, das waren noch immer die gleiche Rasse und sie waren sehr ähnlich, wo kleine Justierungen tatsächlich nur zu machen waren. Es kann funktionieren, es ist aber keine Garantie.
Ja. Das stimmt. Ja, was mir an deinen Sätteln auch, du hast mir mal kürzlich einen gezeigt, aufgefallen ist, die sind ja sehr kurz, ne, die Sättel. Ja. Wahrscheinlich, dem geschuldet, dass einfach immer mehr Pferde immer kürzer werden. Wie kriegst du das hin? Viele Western-Sättel sind ja zu lang.
Ja, indem dass ich halt die Bäume schon richtig bestelle. Also in die Länge, die was auf dieses Pferd passt, was natürlich mit der Sitzgröße vom Reiter zusammenpassen muss. Also das ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt einen sehr großen Reiter habe, wie dann sehr klein, das wird halt auch irgendwann schwierig.
Ja.
Genau, und wie mache ich das? Naja, ich kürze einfach nicht so lange.
Ja.
Tatsächlich. Der Baum an sich ist selber auch nicht so lange und so die Standard-Sitzgrößen bei Westensandl sind so 16, 17 Zoll. Meine sind meistens zwischen 15 und 15,5. Das heißt, es kommt wirklich sehr stark darauf an, wie die Sitzschale ausgeformt ist. Und wie der Baum an sich auch geformt ist.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, je fixierter der Sitz ist, also je, wie soll man sagen, steiler die Sitzschale gearbeitet ist, desto weniger Flexibilität hat ja der Reiter, oder? Also wenn du da eine größere, also nicht größere, sondern einfach eine vielleicht flachere Sitzkurve wählst, hat man vielleicht mehr Flexibilität, was dann auch die Sitzposition vom Reiter angeht, oder?
Ja, schon. Wobei, also wenn ich jetzt zum Beispiel Reining Sattel hernehme, das ist die Disziplin, wo sie sehr schnell im Kreis galoppieren und Sliding Stop und so, die haben meistens eine sehr flache Cantle, können natürlich dann aber sehr weit nach hinten sitzen.
Ah ja.
So weit lasse ich meinen Reiter gar nicht nach hinten sitzen, weil da bin ich schon zu weit.
Ja.
Das heißt, ich habe meistens so 3,5 bis 4 Zoll Höhe von der Cantle. Das heißt, auch schon eine rechte Unterstützung von hinten, dass mit dir gar nicht so weit in diese Sitzschale nach hinten reinfallen kann.
Verstehe. Und gleichzeitig willst du aber auch nicht zu viel Unterstützung hinten haben, sonst kommt er dir ins Hohlkreuz, oder? Wenn ihr dann vom...
Ja, also ich schupfe im Prinzip nicht im Becken nach vor, sondern den gesamten Reiter.
Ja, okay.
Weil je nachdem, also die Pleasure-Sattel zum Beispiel, wo du einen sehr, sehr ruhigen Sitz haben möchtest, das ist meist eine Sitzschale, wo du als eingepfercht bist, damit du einen sehr ruhigen Sitz hast. Da hast du halt wieder wenig Bewegungsfreiheit.
Ja, verstehe.
Also es kommt wirklich darauf an, wie du auch, wo du die Sitzbeinhöcker sitzen, zum Sitzen kommen, wie dieser Bereich ausgeformt ist. Ist der eher wie eine Mulde, ist der flacher, kannst du dich ein bisschen bewegen oder nicht?
Ja. Vermisst du das beim Reiter, wenn du so einen Maßsattel anfertigst? Also, oder hast du es mehr im Gefühl, wie breit, sage ich mal, das Becken ist vom Reiter, um das dann entsprechend...
Es macht schon Erfahrung, wobei ich noch einmal beim Sitz noch immer was ändern kann, wenn ich beim Probereiten bin. Das heißt, ich mache es nach meiner Erfahrung und lasse den Reiter reiten.
Okay.
Und dann schaue ich, ob es passt oder nicht.
Ja, also durch Testen im Prinzip, ja. Genau. Okay. Und jeder, du sagtest ja.
Jeder sitzt ein bisschen anders und jeder hat ein bisschen anderes Gefühl.
Ja.
Was bequem ist und was nicht. Also ich bin da tatsächlich mit mir die Sitzbeinhöcker mit dem Schambein sehr empfindlich und gar nicht. Also das ist wirklich.
Ja. Und deswegen ist Testen ja einfach so wichtig, oder? Also man kann ja das meiste schon aus der Theorie abdecken und aus dem Anschauen und Gucken von außen, aber letztendlich der Reiter fühlt es, ne? Und das muss er auch, indem er testet, ja. Und du sagtest ja auch, du verwendest eher kleinere Forks, oder? Also um da auch nicht zu viel Einschränkung zu haben oder den Sitz dann zu weit nach hinten ziehen zu müssen.
Nicht
Das
so,
hilft sicher auch nochmal.
genau, nicht so viel Einschränkung zu haben und auch nicht so viel Gewicht aufzutragen. Umso größer ich das Teil mache, das besteht im Prinzip aus Holz, umso schwerer wird der Sattel auch.
Ja, apropos, was wiegt so ein Sattel bei dir?
Um die 12 Kilo.
Ah ja, okay.
Also es
Ja.
geht tatsächlich, denn was ich in Amerika drum gemacht habe, war bei 17,5 Kilo.
Ja, das ist brutal. Also ich komme ja auch ab und zu Sattelanalysen, eben zu Western-Sätteln, und tatsächlich bin ich mir da mittlerweile nicht so schade zu sagen, sattel du. Also mache ich ja eh, ne, da kann man das ganz gut kaschieren, aber auch einfach wegen des Gewichts, mir ist das zu schwer.
Ja,
Ja.
man kann halt den Western-Sattel nicht so typisch rauflegen wie ein Englisch-Sattel, sondern man hat man halt den gewissen
Du musst
Übungsschwung.
diesen Schwung da rein, genau, ja. Und je nachdem, wie groß das Pferd ist, ne, ich bin ja nicht sonderlich groß, ist das dann manchmal dann doch eine Herausforderung. Genau. Super. Wow. Wir haben ganz schön viel abgedeckt, würde ich sagen. Gehen wir doch vielleicht abschließend nochmal wirklich direkt in die Praxis zum Besitzer. Wenn jetzt jemand hier schon einen Western-Sattel hat, oder auch als Saddlefitter, wenn du zu einem Western-Sattel kommst, und eigentlich eher da noch nicht so viel Erfahrung mit hast, im Alltag, worauf sollte man denn besonders achten? Also, um Probleme vielleicht auch frühzeitig zu erkennen beim Western-Sattel in Bezug auf die Passform.
Ding ist mir einfach, dass die Leute sich aneignen zu verstehen, wo der Sattel zu liegen hat, also wie gesattelt wird.
Gut, ja.
Hier ist noch immer ein sehr großes Missverständnis, wo der Baum wirklich anfängt, wo viele können auch die Schulter oft nicht ertasten. Das ist tatsächlich, wenn man das schon mal heraus hat, und man hat sehr viel gekonnt,
Ja, das stimmt.
das Pad gut kann man. Weil wenn man das jetzt nicht gut in die Kammer hinaufgekammert, kann es ja hohen Druck am Widerrist machen. Dann würde ich einfach selber mal herumgreifen. Also wenn man jetzt selber im Schritt reitet, man sollte irgendwie schauen, dass man nicht zu viel nach vorne oder nach hinten oder jemand anders drauf und fühlt einfach einmal. Wird da irgendwas gequetscht oder habe ich da so viel Freiheit, dass ich mir denke, der Sattel liegt ja nirgends drauf.
Ja, da macht
Einfach.
sicherlich Sinn, auch jemand anderen mal reiten zu lassen, von unten zu fühlen, oder?
Genau. Einfach den Sattel mal draufzulegen, dann ist irgendwie eine Winkelung komisch, ist irgendwo Druck oben und unten aber gar nichts. Also so ein bisschen mal einfach drüber schauen, sie beschäftigen oder auch den Sattel einfach mal hinzulegen, Pferd hinzulegen und einmal die Unterseite vom Sattel zu greifen. Viele günstige Western-Sättel werden zum Beispiel dort unten genagelt. Kann sein, dass sich dieser Nagel herausarbeitet. Das heißt, ich habe dann direkt auf der Auflagefläche einen Nagel herausstehen. Oder die Conchos werden nicht gekürzt, sondern durchgeschraubt. Das heißt, die Conchos stängern mir auf der Innenseite durch außer. Das gibt es tatsächlich auch.
Das auch
Also,
schon mal gefühlt. Da dachte ich auch nur, was ist denn das für ein Murks?
ja, leider. Also es kann wahrscheinlich im Besten passieren, aber nochmal, es darf auf der Unterseite darf so nichts sein. Ne?
Ja, das sind ja sicher auch Qualitätsmerkmale, oder? Also wie auch bei Englischsätteln werden ja auch viele Western-Sättel wirklich ja sehr günstig teilweise produziert, oder? Wo dann vielleicht dann auch so Dinge dann eher außen vor gelassen werden, ne? Okay. Und gut, das ist ja auf jeden Fall was, was der Pferdebesitzer selber super mal machen kann. Was würdest du vielleicht Profis, Saddlefittern, Trainern vielleicht auch, die möglicherweise auch Schüler mit Westernsätteln haben, sich selber aber vielleicht gar nicht so viel mit auskennen, auf den Weg geben?
Das Verständnis vom Sattelbaum an sich selber, dass man einfach das Bild im Kopf hat, wie der Sattelbaum ausschaut und sich den einmal blank am Pferd vorstellt, weil der gibt mir im Prinzip die Form vor. Wenn diese Formen zusammenpassen, dann bin ich schon mal nicht so schlecht dran. Und das vielleicht als Tipp, einfach zu verstehen, wie der ganze Baum innen ausschaut, wo fühle ich diesen Baum überhaupt, wo fängt er an, wo hört er auf? Und dass diese Winkelungen einfach zusammenpassen sollten. Also ich glaube, das ist wirklich, weil das jetzt beim Widerrist genug nach oben und links und rechts, das weiß jeder Sattelfitter, das ist beim Westsattel das Gleiche. Was auch noch gerne übersehen wird, zum Beispiel hinten bei den Skirts, wo die was wieder zusammenlaufen, wo die Pads auch gleichmäßig dick sind, dennoch dort direkt am letzten Teil vom Sattel die Dornfortsätze tatsächlich drücken. Das ist bei breiten Pferden eher weniger, aber bei dachförmigen Pferden, wo die Dornfortsätze etwas außerkommen, kann das schon mal passieren, dass tatsächlich das Pad dort reibt.
Ja. Gibt es auch welche mit Widerrissfreiheit, oder?
Gibt es auch.
Also mit, wie heißt es, Wirbelsäulenfreiheit, so, ne? Also,
ja, genau. Mhm. Also gibt es ja auch. Würde ich vor allem empfehlen, umso schmäler und dachförmiger das ist, umso mehr würde ich dazu greifen, ein Pad zu nehmen, was eine Wirbelsäulenfreiheit hat. Umso breiter das Pferd ist, umso weniger besteht tatsächlich die Gefahr.
Ja, ja. Was empfiehlst du hier für Materialien? Da gibt es ja auch unfassbar viele auf dem Markt.
Ja. Ich würde ein Material wählen, was etwas Stand hat, also nicht zu weich ist. Also ich mag tatsächlich die stinknormalen Wollfilzpads sehr gerne.
Ja.
Da muss man halt wirklich aufpassen, dass die Wirbelsäulenfreiheit gegeben ist. Vor allem im hinteren Bereich. Und man kann eine Kombination aus Materialien nehmen, zum Beispiel ein Schaum, ein Filz oder Schafe noch dazu, dass man die Vorteile der einzelnen Materialien hat.
Ja.
Aber man braucht immer eine Schicht von Material, was etwas mehr Stand hat, wie ein Filz zum Beispiel.
Okay, ja, um da wirklich eine gute Stabilität herzustellen, ne?
Ja.
Super, aber das sind doch schon mal gute Hinweise. Also im Prinzip, auch als Englisch-Saddle-Fitter, sage ich mal, darf man den Western-Sattel ja eigentlich ja nicht groß anders behandeln als ein Englisch-Sattel, wenn man so will, ne? Weil auch hier geht es ja darum, wir müssen schauen, dass der Baum stimmig ist zum Pferd. Das ist mal Nummer eins, ne? Wenn der Baum schon nicht passt, dann passt der Rest auch nicht. Natürlich haben wir keine Polsterung drunter, aber die haben wir da im Prinzip in Form des Pads. Und die einzelnen Parameter, wie dann der Baum zum Pferd passen muss, entspricht im Prinzip ja auch dem Englischsattel. Also die Winklung, die Kammerweite, die Ortsspitzenweite und all die Dinge. Die Positionierung des Sattels auf dem Pferd. Es ist vielleicht hier und da ein bisschen fummeliger, das zu analysieren, ne? Weil man natürlich gucken muss, wo fängt der Baum an im Sattel, wo hört er auf. Das ist ja nicht so offensichtlich wie beim Englischsattel. Aber auch da mit ein bisschen Übung kriegt man das ja relativ gut hin. Und natürlich Dinge wie jetzt den Sattel im Stand, in der Bewegung mit Reiter zu beurteilen, das ist natürlich beim Western-Sattel genauso wichtig wie beim Englisch-Sattel. Ja, super. Ja, ich glaube, da kann sich sicher der ein oder andere was rausnehmen. Du bist in Österreich ansässig, Katja. Ja. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn jemand sagt, boah, Western-Sattel, entweder wollte ich schon immer in meinem Programm aufnehmen, das klingt so gut und so durchdacht. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, auch als, ich sag mal, als Wiederverkäufer oder direkter Händler mit dir zusammenzuarbeiten?
Tatsächlich bin ich Produkte-DB-fertig nicht. Weil das einfach preismäßig dann nicht funktioniert, weil ich nicht auf Masse produziere, wo ja wir einfach eine Gewinngage drauf multiplizieren kann.
Ja.
Das heißt, Kontakt aufnehmen direkt über die Website, da sind meine Kontaktdaten drin, dann ich habe auch Instagram und Facebook, das heißt, da kann ich mir auch folgen.
Ja, das verlinken wir natürlich, ja. Super, also kannst du direkt mit ihnen in Austausch gehen. Pferdebesitzer selber wirst du wahrscheinlich dann im Umkreis von deiner Werkstatt, von deinem Wohnort bedienen oder fährst du auch Touren, sage ich mal?
Ich war auch Touren, also selber in der Steiermark, es geht aber auch Burgenland, Niederösterreich, da fahre ich jetzt immer wieder, Kärnten auch. Und ja, also einfach anschreiben, vielleicht ist was möglich, vielleicht bin ich gerade sowieso in der Nähe oder ist eine Tour geplant.
Super. Ja, das klingt gut. Also, wer jetzt so richtig Lust auf Cowboy-Feeling hat, den kann ich die Sättel von Katja wärmstens empfehlen. Also nicht nur funktional, sondern auch optisch wirklich schön. Was ich bei deinen Sätteln so mag, ist diese, ich sag mal, diese Schlichtheit. Das gefällt mir sehr gut. Wobei du wahrscheinlich auch das ganze Repertoire hast, ne, von Verzierungen.
Natürlich, also von Verzierungen mit Silberbeschlägen ist theoretisch alles möglich. Die Frage ist, möchte man das nachher auch noch putzen?
Ja, so, ja, genau. Das ist ein guter Hinweis, ja. Da habe ich tatsächlich noch nie dran gedacht. Gerade bei den Punzierungen wird das wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen popelig, ne? Da,
ja, das kann ich auch Bierstelle nehmen und dann hast du das in den ganzen Sachen.
Aber vielleicht, um das noch rund zu machen, was empfiehlst du denn zur Pflege des Sattels an sich? Das kommt wahrscheinlich aufs Leder an, oder? Welches Leder verbaut ist?
Genau, das kommt auf Leder an. Wenn ich jetzt einen Rauledersitz habe zum Beispiel, das wird nur wirklich mit einem ganz feinen Schleifpapier kann man das wieder ein bisschen anschleifen, die Speckigkeit ein bisschen wieder weggeht, aber der Rest ist im Prinzip mit Sattelseife zum Pflegen. Man kann dann ein Lederöl verwenden, da muss man halt aufpassen, nettes Leder bitte ertränken in Öl, das ist ja nicht so schlau. Und man kann dann auch also ein bisschen wasserabweisende Schicht drauf machen, das ist im Prinzip Lederpflege. Fett an sich, was sehr viel auf der Oberfläche sitzen bleibt, würde ich nicht empfehlen, aber englisches Fett, weil da bleibt immer der Staub und der ganze Dreck wieder bicken. Und das zieht dem Leder wieder die ganze Flexibilität und Weichheit. Und das ist eigentlich nicht so schlau. Das heißt, reines Fett, was jetzt einzieht und nur ganz leicht. Und wenn wir das nachpolieren, dass die rohe bickige Fettschicht wieder weg ist, weil da bleibt tatsächlich wieder Staub haften und dann habe ich wieder den dreckigen Sattel, der was wieder die Helligkeit verliert dadurch.
Ja, das ist ein guter Hinweis, ja. Da können wir sicherlich auch noch mal eine extra Folge zu machen zu Lederpflege an sich. Denn es kommt ja auch total aufs Leder drauf an, oder? Also, wenn man die gleiche Lederpflege oder das gleiche Fett auch verwendet bei verschiedenen Sätteln, hat man oft ganz unterschiedliche Ergebnisse, ne? Das ist immer ganz spannend, ja.
Ja, und beim Öl muss man halt bedenken, jetzt bei Wespensatteln, umso mehr ich das öle, umso dunkler wird das auch. Also ein Wespensattel in der Natur, der dunkelt sowieso noch. Das heißt, der wird nach 30 Jahren eher braun sein als wie naturbraun. Ist normal. Das ist auch ein Naturprodukt.
Ja, ist ja auch schön irgendwie, oder? Wenn die Sättel dann eine Patina bekommen.
Genau. Aber umso öfter ich das ganze öle, umso dunkler wird es schneller.
Verstehe. Okay. Genau. Ja, wie oft sollte man das wohl machen? So?
Je nachdem, wie dreckig der Sattel ist, aber so
Okay.
zweimal im Jahr. Und je nachdem, wie sich das Leder auch anfühlt. Wenn ich sehe, okay, nach 3 Monaten ist es so trocken irgendwie, sie so brüchig an, dann würde ich mal drüber gehen wieder.
Ja, kommt sicherlich dann auch wieder auf die klimatischen Verhältnisse an, ne? Wo du
Ja,
lebst.
genau, wo ich lebe, was für Wetterbedingungen das Leder ausgesetzt ist und wie es gelagert wird.
Ja, es ist nun mal ein Naturprodukt, ne?
Es
Sehr
hält
schön.
sehr lange, wenn man darauf aufpasst und es pflegt.
Ja, und das bei schönen Produkten macht man das ja auch gerne.
Genau.
Katja, ich danke dir ganz herzlich für die ganzen Insights. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Einordnung bekommen. Eine schöne Vergleichbarkeit auch mit den Englischsätteln. Und ja, ich freue mich sehr über deinen ganzen Input und danke dir herzlich für das Gespräch.
Ich bitte gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Und für alle, die Interesse haben, einen Sattel bei Katja zu bestellen auf Maß, die Kontaktdaten von Katja geben wir natürlich in die Shownotes. Und wer vielleicht eben als Profi-Saddlefitter mit ihr zusammenarbeiten möchte, ich kann das nur empfehlen. Sie hat so viel Expertise zum Thema Western-Sattel, da kann man sich auf jeden Fall vielleicht den einen oder anderen Ratschlag nochmal holen. Dann wünsche ich euch alles Gute und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Freude im und am Sattel.